Philipper 1, 12 bis 14. 12 bis 14. Ich will euch in Kenntnis setzen, Brüder, dass es durch meine Umstände mehr zum Vorstoßen des Evangeliums gekommen ist, sodass im ganzen Prätorium und bei den übrigen allen meine Fesseln offenbar geworden sind in Christus. Und die Mehrzahl der Brüder im Herrn durch meine Fesseln Vertrauen hat und es umso kühner wagt, das Wort ohne Furcht zu sagen. Soviel ich weiß, wird das Wort Bruder nicht für einen Gemeinschaftsprediger in der Schrift gebraucht. Das heißt, auf den Gemeinschaftsprediger reserviert. Er ist ein Bruder, aber nicht nur er ist ein Bruder, sondern jeder Christ ist ein Bruder. Und wenn Paulus hier sagt, Brüder im Herrn, dann wird er wohl nicht nur auf die Kategorie der Verkündiger sich bezogen haben, sondern auf die Christen schlechthin, die Mehrzahl der Brüder im Herrn. Die Christen schlechthin sind ermutigt zum Zeugnis. Paulus setzt hier offenbar voraus, dass jeder Christ bereit ist, Zeugnis abzulegen und viele es auch tun. Hebräer 5 heißt es einmal in den Versen 11 und 12, dass jeder bereits ein Lehrer sein sollte. Es ist die Zeit da, dass jeder von euch ein Lehrer sein sollte. Ihr seid schon lange genug Christen. Jetzt müsstet ihr nicht nur Säuglinge und solche sein, die gefüttert werden müssten mit Milch. Es muss nicht vorgekaut werden. Ihr müsstet schon feste Speise bekommen können. Und nicht nur das, ihr müsstet sie weitergeben können. Ihr müsstet Speise geben können, Lehrer sein. Zum Lehren gehört auch das Evangelisieren. Eine Form des Lehrens ist Evangelisieren. Man darf nicht streng trennen zwischen Evangelisation und Lehren. Wenn die ersten Apostel evangelisieren, heißt es, sie lehrten von Jesus. So könnte auch Hebräer 5, 11 und 12 die Evangelisation einschließen. Der Mensch ist übrigens von Natur aus ein Missionar. Er teilt gerne seine Erlebnisse mit. Das sieht man schon bei der Eva. Du Adam, ich habe hier was Gutes gefunden. Möchtest nicht auch schmecken? Und so nimmt Adam und isst. Und sündigt natürlich. Aber sie hatte ein Bedürfnis mitzuteilen, ja? Weiterzugeben. Jakobus gebraucht, Moment mal, den Text lasse ich. Er bespricht einmal den Werdegang der Versuchung, aber ich weiß nicht, ob dieses eingeschlossen ist. Jede Versuchung ist eine Liebesgeschichte. Eine Versuchung zur Sünde ist eine Liebesgeschichte in verkehrter Richtung. Man gewinnt etwas lieb, das im Augenblick mehr Wert hat als Jesus. Etwas ist einem mehr wert oder lieb als Jesus. Und wenn man etwas lieb gewonnen hat, dann möchte man es weitergeben. So sagt Paulus in Römer 1, Sie tun nicht nur diese Dinge, sondern sie haben Freude daran, wenn andere sie tun. Am Schluss von Kapitel 1. Wer ein Junge, der Äpfel gefunden hat in einem Obstgarten, der holt sich gern andere Kollegen, die dann den Fund teilen. Das erleichtert das Gewissen dann etwas anschließend, wenn man die Schuld teilen kann. Man weiß nicht, dass die Schuld dadurch nur vermehrt wird. Der Mensch ist ein Missionar und das darf ruhig so sein, nur soll er zum Guten hin ein Missionar sein. Ja? Er soll vom Evangelium Zeugnis ablegen. Das Evangelium macht uns übrigens zu Zeugen. 2. Korinther 4. Deshalb zeugen Christen, weil das Evangelium sie zu Zeugen gemacht hat. Deshalb sind sie Zeugen. 2. Korinther 4, Verse 5 und 6. Wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn und selbst aber als eure Sklavendiener Jesu wegen, weil Gott es ist, der das Licht aus der Finsternis scheinen hieß, welcher in unseren Herzen schien. Warum? Warum sind wir erleuchtet worden? Warum ist das Evangelium als Licht in unser Herzen hineingeschienen? Um leuchten zu lassen. Das Licht ist in unser Herzen gekommen, um es wieder leuchten zu lassen. Um leuchten zu lassen die Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes im Gesichte Jesu Christi. Deshalb, wer erleuchtet ist, muss Licht sein. Christen sind Licht. Und so heißt es in der Offenbarung, dass die Gemeinden Leuchter sind. Sie sind Leuchter. Frage nur, was für ein Licht sind wir? Christen sind Licht in dieser Welt. Kapitel 3, Verse 2 und 3 im 2. Korintherbrief. Unser Brief seid ihr, geschrieben worden in unseren Herzen, weil das Evangelium zuerst Paulus geoffenbart wurde, weil Paulus zuerst zum Glauben kam, das Evangelium, es in sein Herz geschrieben wurde, geschrieben worden in unseren Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen, die ihr offenbar gemacht werdet, dass ihr ein Brief Christi seid, durch uns geliefert, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebenden Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Die Botschaft des Evangeliums ist ein Brief, der abgeliefert wird. Paulus läuft nach Korinth, liest den Brief, wie zu alter Zeit, öffentlich auf dem Marktplatz. Stellen wir uns das mal so vor. Und Leute hören diesen Brief. Und wenn sie glauben, wenn er in der Synagoge das Evangelium verkündet, er tut es in der Synagoge zuerst, das ist für ihn der Marktplatz, wenn Leute an dieses Evangelium glauben, dann schreibt der Heilige Geist dieses Evangelium in ihr Herz. Das heißt, gehörtes Evangelium wird verwandelndes Evangelium. Verwandelndes Evangelium wird gelebtes Evangelium. Der Mensch wird zum Evangelium. Das Evangelium wird in sein Herz geschrieben. Und da haben die Leute von Haiti recht. Ich habe mir von einem Missionar sagen lassen, auf Haiti, wenn man da einem Menschen begegnet und ihn nun kategorisieren will, christlich, dann fragt man nicht, sind Sie ein Christ, sondern sind Sie das Evangelium? Das ist offenbar ein Idiom da. Aber das ist sehr gut, eine sehr gute Frage. Sind Sie das Evangelium oder sind Sie nur Christ? Ja. Paulus sagt, wer das Evangelium gehört und angenommen hat, der wird zum gelesenen Brief. Und die Korinther in Korinth, die noch nicht gläubig geworden waren, die nehmen Notiz davon, dass hier jetzt ein Brief entstanden ist, der wird gekannt und gelesen von allen Menschen ringsherum. Ein Zeugnis oder ein Hinweis darauf, dass Christen durch das Evangelium zu Zeugen werden. Lukas 4, Vers 18, haben wir einmal ein Wort in dieser Beziehung. Da wird aus Jesaja 61 zitiert, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir und er hat mich gesandt zu verkünden. Jesus führt seinen Zeugnisauftrag auf den Besitz des Geistes zurück. Er ist gesalbt worden mit dem Geist, um zu verkünden. Gesalbt, um zu verkünden. Dasselbe haben wir übrigens in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Der Geist kommt auf euch und ihr werdet Zeugen sein. Der Besitz des Geistes macht einen zum Christen. Der Besitz des Geistes macht einen zu einem zeugenden Christen. So wie Jesus gesalbt wird, um zu zeugen, so werden auch wir gesalbt, um zu zeugen. Ich erinnere noch einmal an Johannes 15, wo es heißt, der Geist kommt und ihr werdet zeugen. Er wird zeugen und ihr werdet zeugen, weil ihr bei mir gewesen seid. Ich hörte damals, glaube ich, Kapitel 16 an, oder? Ich lese einmal diese Verse an dieser Stelle und sage einiges dazu. Johannes 16, Verse 7 und 8. Jedoch sage ich euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Fürsprecher nicht zu euch. Aber wenn ich gehe, werde ich ihn zu euch schicken. Wir müssen hier die Pronomen beachten. Vieles in der Exegese hängt von den Pronomen ab. Wenn wir die klären könnten, dann wären wir schon ein Stück weit. Aber es ist nicht immer leicht, sie zu klären. Wenn ich gehe, werde ich ihn, den Heiligen Geist, zu euch schicken. Und der, wenn er gekommen ist, wohin? Wie? Zu den Jüngern, zu euch. Wenn er zu euch gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde. Wann? Wenn er zu den Jüngern gekommen ist. Warum? Erst dann, weil die Jünger die Zeugen sein sollen. Der Heilige Geist tut das nicht unabhängig vom Zeugnis der Jünger. Wann überzeugt der Heilige Geist Menschen von Sünde? Wenn er Wohnung aufgenommen hat in Jüngern Jesu, wenn sie Jünger Jesu sind und den Heiligen Geist tragen, und wenn sie im Gehorsam sich anspannen lassen durch den Heiligen Geist, wenn sie sich vom Heiligen Geist ein Wort geben lassen und wenn sie dieses Zeugnis weitergeben, dann kann der Heilige Geist, wo dieses Wort gehört wird, Menschen überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Da hat der Jünger Jesu gleich seine Thematik. Jetzt weiß man, worüber man zu sprechen hat in der Evangelisation. Das mag vielleicht nicht so sensationell sein, sodass die Zeitung das aufgreift, aber darauf sind wir nicht angewiesen. Viele Evangelisten sind, glaube ich, zu sehr Sklaven von rausstechenden Evangelisationstiteln.
Und alle Leute zählen die Köpfe, Evangelisten zählen die Beine.
Ist das gemeint? Wie ist das gemeint?
Wer zählt die Köpfe?
Normalerweise zählt man ja bei einer Versammlung die Köpfe.
Ja.
Aber die Evangelisten zählen die Beine.
Das weil ist
eine größere Zahl. Normalerweise hat er.
Ach so. Ja, ja. Das sind zwei Füßler, die da sitzen, nicht nur einköpfiger.
Wenn eine Versammlung 500 hat, dann sagt er, es waren 1000.
Weil die Hände zu
sodass man schon sagt, wenn man etwas übertreibt, das war evangelistisch gesprochen. wie heißt jetzt der Bruder? Der war kürzlich in Österreich. Der hat gesagt, wir sollen Zeugnis ablegen aus Liebe zu Jesus, nicht aus Liebe zur Statistik. Das ist gut. Ich habe jetzt zwei Antworten gegeben auf die Frage, wer soll der Zeuge sein? Der Zeuge soll ein Mensch sein, der Zeuge soll ein Christ sein. Ich gebe eine dritte Antwort. Jeder Christ ist ein Missionar, aber nicht jeder Christ ist ein Missionar. Weil nur einige es sind, in einem speziellen Sinn oder in speziellen Sinne, in einem besonderen Sinne, sind eine gewisse Gruppe von mit der entsprechenden Gnadengabe versehenden, sind diese die Zeugen. Jesus selbst hat nach Epheser 4, Vers 11 solche institutionalisiert, das heißt die Einrichtung des Dienstes am Wort. gegeben. Er hat gegeben Apostel, er hat gegeben Evangelisten. Übrigens auch Hirten sollen Verlorene suchen. Also solche sollen Hinweiser sein auf das, die Botschaft vom Kreuz. Es gibt einen Dienst am Wort und diese Diener am Wort sind die Zeugen, eine spezielle Gruppe. Viertens, nehmen wir jetzt einmal den Apostel im Besonderen. Alle in Epheser 4, Vers 11 sind Diener am Wort, die vier zusammen. Aber der eine ist es im Besonderen, der Apostel, noch weiter spezialisiert. Der Apostel ist ein Gesandter, in die Welt Gesandter, um das Reich Gottes dort aufzurichten. Es gibt in der Heiligen Schrift mehrere Arten von Aposteln. Es gibt natürlich echte und falsche Apostel, aber einmal abgesehen davon gibt es die ersten fundamentlegenden Aposteln. Die 12 von Jesus sind von ihm persönlich auserwählt. Sie sollen ihn vertreten. Auch Paulus ist ein besonderer Apostel in diesem Sinne. Er hat den Herrn gesehen, das war Kriterium. Auch in Apostelgeschichte 1 bei der Ersetzung von Judas war das Kriterium. Er musste den Herrn gesehen, gekannt haben. So sind diese, kommen diese in diese erste Kategorie. Und sie legen Fundament, wie Paulus in Epheser 2 und 3 sagt. Sie legen das Fundament des Evangeliums. Sie haben es von Jesus bekommen und sie sagen, was Wort Gottes ist. Das sind Wort Gottes gebende Apostel. Das sind prophetische Apostel. Aber es gibt bereits zur neutestamentlichen Zeit noch andere Apostel. Nicht nur die Fundamentlegenden, nicht nur die, die ihr Evangelium direkt von Christus bekommen. Zum Beispiel Silas, Barnabas, Timotheus, Jakobus, andere. Jakobus, der Bruder des Herrn. Er hat den Herrn gesehen, aber man kann nicht sagen, dass er von seinem Evangelium, nun ja, zu einem gewissen Sinne vielleicht auch. Aber es gibt also diese anderen. Das heißt, es gibt in der Heiligen Schrift Apostel und Apostel. Und deshalb sollte man nicht so schnell sein, im Sagen, das Amt der Apostel ist vorbei. Das Amt des fundamentlegenden Apostels ist vorbei. Aber nicht im Allgemeinen. Weil wir das Wort Apostel nicht mehr gebrauchen, deshalb fehlt es heute an einer Theologie des Missionars. Wir haben Pastoraltheologie. Wir haben eine Theologie des Pastors. Aber wir haben nicht eine Theologie des Missionars. Da tut sich die Mission sehr schwer. Wir haben Missiologie. Aber das ist eher eine Theologie der Sendung und nicht des Gesandten. Sie können kaum eine Theologie finden, ein Bild vom Missionaren von der Schrift her. Sehr viel vom Empirischen her. Sehr viel von der Praxis her. Aber nicht von der Schrift. Es gibt kaum jemand, der uns ein Bild geben kann von dem Missionaren. Denn man findet ihn nicht, weil das Wort da nicht steht. Und jetzt weiß man nicht, wie man das, ja, das ist ein Kuriosum. Man weiß, die Gemeinde sollte evangelisieren. Man spricht von Missionaren. Aber weil man kein Bild hat, ist jeder Mechaniker, der jetzt mit einer Missionsgesellschaft rausgeht, ein Missionar. Aber er ist nicht ein Apostel. Er ist nicht ein Missionar im biblischen Sinne. Das sind die, die im Sinne der fundamentlegenden Apostel, ohne Propheten zu sein, dieselbe Aufgabe tun. Nämlich, was sind ihre Dienste? Grundsätzlich dreierlei. Das apostolische Amt nach dem fundamentlegenden hat drei besondere Dienste. Und da gebe ich Watchman Nee recht, wenn er sie so formuliert. Er gebraucht übrigens auch Petrus, Paulus und Johannes als Leitbilder für diese drei Kategorien. Und ich glaube, er hat recht, wenn er diese drei herausschält aus dem Material des Neuen Testamentes. Evangelisation, Fischerdienst. Also Pioniermission. Zweitens, Aufbaudienst, Gemeindebau, paulinischer Dienst. Paulus tut alles, aber er ist bekannt für die Form, das Formgeben der Gemeinde. Aufbaudienst. Und drittens, Orientierung. Der Dienst des Johannes, obwohl er schon bei Petrus dabei ist als junger Mann, so gebraucht der Herr, sein Dienst wird vom Herrn besonders gebraucht in seinem Alter, wo er dann bereits bestehende Gemeinde daran erinnert, wie war es am Anfang. Am Anfang war es so. Brüder, jetzt haben wir gebaut, Moment einmal, wollen wir das Senkblei anlegen. Oh, 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 hier ist ein Stein, der ist viel zu weit ausgebaut. Schaut einmal, wo das Fundament ist. Er macht, weist hin auf das Fundament. Ja. Wie war es am Anfang? Wo ist das Fundament? Dementsprechend haben wir zu bauen. Dieser Stein ist zu weit nach innen, der muss weiter rausgerückt werden. Und so weiter. Nach dem Fundament, Orientierung. Wir brauchen also apostolischen Dienst für bestehende Gemeinde. Wir nennen diese heute oft Theologen, aber in der Schrift sind sie Apostel.
Ja, das war auch meine Frage, wie ist das Lehramt und den Lehrdienst und euren Jugend?
Meinen Sie jetzt das Lehramt von Apostelgeschichte, Epheser 4, Vers 11?
Ja, also in dem Sinne, ob der Apostel auch ein Lehrer ist. Wir haben gesagt, er ist ein Evangelist, er ist ein Aufbau. Also macht die Gemeindeaufbauarbeit, also eine Regierungsarbeit.
Ja.
Ob jetzt das die Lehre, der Lehrdienst,
ja.
Schon erwähnt wurde durch diese drei, die sie gegeben haben, oder muss noch extra aufgestellt werden? Ja.
Er muss, nehmen wir einmal den Hirten als Beispiel. Der Hirt in einer Gemeinde hat 4 oder 5 Designationen in der Schrift. Er ist ein Hirt. Er ist ein Lehrer, Epheser 4, Vers 11. Er ist ein Presbyter oder Ältester. Er ist ein Aufseher, ein Episkopos. Er muss alles tun können. Er muss Seelsorge tun können. Er muss lehren können. Er muss führen können. Er muss ein Vorbild sein können. Aber verschiedene Älteste, obwohl sie im Grund alles tun können, sind stärker an einigen Stellen. Paulus sagt in 1. Timotheus 5, es gibt einige, die lehren mehr als andere. Einmal, weil sie vielleicht mehr Zeit haben. Aber vielleicht auch, weil das Charisma an der Stelle stärker ist. Alle müssen es haben. Jeder muss lehren können. Ja? Aber der eine kann besser lehren als der andere. Da hat dieses Charisma im verstärkten Maß. In stärkerem Maße. So auch scheint mir bei den Aposteln, bei den Missionaren. Alle müssen evangelisieren können, alle müssen aufbauen können, denn sie müssen Nacharbeit tun können, ja? Sie müssen ein Bild haben von der Gemeinde und müssen diese sammeln. Und sie müssen auch Orientierung geben können, Korrektur, wie Paulus das auch tut, anschließend. Aber der eine wird stärker sein an der einen Stelle als der andere.
Dann wird der Lehrdienst bei der Orientierung und mehr drin sein.
Lehrdienst ist bei Aufbau und Orientierung. Ja, insofern Evangelisation, auch Lehren ist nach der Heiligen Schrift, ist alles Lehren, ja.
Naja, ich weiß nicht, ob das die Dogmatik, also...
Sie meinen jetzt die verkehrte Dogmatik?
Ja, in dem Sinn, also bei der Evangelisation, also bei der Pioniermission,
ja.
Ob ich jetzt da eine Lehrbegabe haben müssen.
Entschuldigung, ich habe vorgegriffen. Was meinten Sie mit Dogmatik?
Ja, die ganze, also der ganze der Aufschluss Gottes.
Aha, Entschuldigung.
Fähig zu sein,
ja.
Der ganze Aufschluss Gottes, was in der Bibel nicht gegeben ist, den Menschen klar zu machen. Das ist ja aber eine Lehrbegabe da drin, das kann nicht jeder.
Nein.
Auch wenn er selber das weiß.
Ja, ja.
Und Von daher, ich weiß nicht, ob Evangelisation, bei der Pioniermission eine solche Person, die der ganze Ausschuss Gottes fähig ist, uns weiter zu sagen, ja, nötig hat, zu evangelisieren. Man kann das auch ohne das zu können, doch evangelisieren.
Aha, wir kommen noch bei der Botschaft, kommen wir auf diesen Punkt, aber vielleicht kann ich das jetzt schon sagen. Genau, wann sind wir? Wie bitte? 45. Es ist ein Unterschied. Vielleicht soll ich den Apostel in Relation zu den anderen stellen. Wir haben in Epheser 4, Vers 11 Apostel, Prophet, Evangelist und Hirtlehrer. Der Apostel ist ein Evangelist, der Apostel ist ein Hirt und ein Lehrer. Hirt und Lehrer selber. Er muss mehr können als ein Hirt und ein Evangelist. Er geht voran. Er ist der Erste, der in die Welt hineingeht. Der Evangelist, der Apostel, tut die großen Schritte im Allgemeinen in der Schrift. Ja? Wir haben hier eine Region und da stößt er hinein und er pflanzt das Evangelium, nicht Gemeinden. Gemeinden werden nicht gepflanzt. Glücklicherweise brauchen sie das im Deutschen nicht zu sagen. Im Englischen sagt man planting churches. Church planting, ja. Sie sind bei einer Missionarsversammlung, wo Missionare sich vorstellen und dann muss gesagt werden, was sie machen. Der eine tut dieses, der andere tut das und der eine sagt, I am in church planting. Das kommt wahrscheinlich von daher, dass eine Fabrik eine Pflanze genannt wird in Englisch. It's a plant. Wie sagt man im Deutschen? Eine Niederlassung, ja? Eine Mercedes hat dort und dort eine Niederlassung, ja? Das würde ein Plant sein, ja? Eine Niederlassung. Und möglicherweise kommt es daher. Nach der Schrift wird das, der Same des Evangeliums gepflanzt, gesät, ja? Er wird gesät. Und so entstehen Gemeinden. Übrigens, im Deutschen gebrauchen wir das Wort Gemeinde gründen. Ist auch verkehrt. Ist auch unbiblisch. Wenn Sie die Texte lesen, die von Gemeinde gründen sprechen, dann sind die schon da, die Christen sind da, und sie müssen jetzt fundiert werden im Glauben, ja? Ihre Wurzeln müssen in das Wort Gottes hineingehen. Das ist Gemeindegründung, Aufbaudienst. Ob es hochgeht oder in die Tiefe geht, das ist dasselbe. Ja? Sie werden aufgebaut, sie werden gegründet. Das ist Gemeindegründung. Was man damit meint, ist, dass man eine Gemeinde zur Entstehung bringt. Aber das weckt ein falsches Bild, als ob man organisatorisch ein Ziel hat, ja? Das Ziel wird zu einem organisatorischen und nicht zu einem plastisch-dynamischen, lebendigen. Es wird verrückt. Es wird unbiblisch an der Stelle. Und wir haben es dann in der Zielsetzung der Evangelisation mit einer Sache zu tun. Genau wie wenn ein Evangelist Köpfe zählt, ja? Oder Beine, meinetwegen. Wenn die Statistik so stark im Raum steht. So steht in der Mission, im Bericht, sehr stark, weil das gefordert ist, weil das gefördert werden soll. Sehr stark, der Missionar ist unter Druck, irgendwie Gemeinde zu bilden. Und dann unterscheidet man zwischen Verkündigung des Evangeliums, Annahme des Evangeliums von Einzelnen und dann Gemeindegründung. Wobei in der Heiligen Schrift das eher wie eine Familie gesehen wird. Leute heiraten, sie kriegen Kinder. Ich gründe eine Familie. Ja. Man heiratet, aber das wird heute nicht mehr so viel gebraucht, weil man heute etwas realistischer denkt. Das war in einer Zeit, wo das alles zu einer bestimmten Zeit geschehen musste. Man musste erst studieren und dann fertig, sich bewährt haben, einen Beruf und dann konnte man heiraten, beziehungsweise die Institution der Familie für sich gründen. Ja. Das war mir vor mal. Entschuldigung, jemand hat eine Hand gehoben. Ja?
Ja, ich wollte nur sagen, dass es interessant ist, denn wir haben vor wenigen Wochen genau das Gegenteil gehört.
Oh, das mag sein. Ich schwimme sehr viel quer. Oder ich schwimme sehr viel gegen den Strom. Ich muss mir das leben. Ja, ja.
Ob das genau das Gegenteil war, weiß ich auch nicht. Aber die Betonung lag nicht woanders.
Ja, Sie tun mir natürlich leid, ja. Wenn Sie so viel Verschiedenes hören müssen. Ich meine jetzt die Studenten als solche, die immer wieder so Verschiedenes hören müssen. Das ist wahrscheinlich unvermeidbar bei einer Pluralität von Dozenten, dass früher oder später ein Widerspruch festzustellen ist von dem gemeinsamen Hörer.
Wir machen es wie die Christen in Berea, wir behalten das Beste.
Gut, dann werden Sie jetzt behalten, was ich sage. Wo waren wir? Ja, Gemeinde gründen. Nee, kommen Sie. Ah ja. Das Evangelium wird, die Gemeinde entsteht, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Die Gemeinde kommt, wenn der Missionar kommt. Der Missionar ist die Gemeinde Jesu. Und mit dem Eintritt des Missionars in eine Zone ist Gemeinde Jesu da. Das ist sehr wichtig, das zu beachten.
Als Einzelperson.
Er stellt Leib Christi dar. Ja, in diesem, nicht organisatorisch, sondern er ist ein Stück Leib Jesu Christi. Und Gemeinde Jesu Christi ist durch ihn hier repräsentiert. Ja. Das ist wichtig. Warum? Wenn jetzt einer aus dieser Zone reagiert, glaubend das Evangelium annimmt, dann haben sie bereits eine Pluralität und sie haben bereits gesammelte Gemeinde. Diese zwei sind jetzt Gemeinde Jesu Christi in Sammlung und sofort wird gegründet, gebaut. Er baut diesen in Christus. Diese zwei haben Gebetsgemeinschaft. Diese beiden haben Gottesdienst in der Anbetung, in gegenseitiger Erbauung. Ja? Hier beginnt das. Nicht erst hier, später. Dies ist nicht nur Vorbereitung, in der Hoffnung, dass noch eine Gemeinde entstehen kann. Sofort wird Gemeinde gebaut. Dann kommt ein zweiter, ein dritter und so weiter zu. So wächst Gemeinde, ja, der Zahl nach. Aber sie ist da sofort, wenn Menschen da sind, die zum Leib Jesu Christi gehören. Also, zurück zum Posten. Der geht hinein in diesen Bereich und geht die Entfernungen zwischen seinen Predigtstationen können größer sein als beim Evangelisten. Hier entstehen also Gruppen von Christen überall. Der Evangelist, er geht dann weiter. Paulus sagt, bis zu Illyricum, ich bin weitergegangen, bis nach Rom muss ich gehen und so weiter. Er tut die großen Schritte. Und so entstehen übrigens auch die großen Missionsgemeinden. Erst Jerusalem, die zweite große Missionshauptstadt Antiochia, die dritte Ephesus und die vierte Rom. Das sind die vier großen Missionshauptstädte gleichsam, von denen dann das Evangelium ausstrahlt in die verschiedenen Himmelsrichtungen. Der Evangelist, der geht von diesen Gemeinden aus und hat die kleineren Gebiete normalerweise. Ja. Der Hirt ist an einem dieser Orte und ist auch gelegentlich Evangelist. Seine Hauptaufgabe ist an den Gläubigen, aber er kann auch evangelisieren, einzeln bzw. in der Gemeinde das Evangelium verkünden. So sind alle drei evangelistisch tätig, aber der Apostel mit den größeren Schritten. In dieser Weise ist der Evangelist, der mit dem Namen, wie Philippus und andere, die sind es dann im kleineren Raum. Wir sprechen, als ich im Krieg war, im Zweiten Weltkrieg, sprach man von Pockets. Ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Wenn eine Armee sehr schnell vorwärts vordringt, dann kann das Gebiet im Großen erobert sein, aber es sind noch Pockets of Resistance. So Taschen. Wie bitte?
Widerstandsnester,
ja. Eins der ersten war in Frankreich, als Kahn, glaube ich, war es, war ein Drehpunkt. Da mussten die Kanadier aushalten. Und die mussten hier die Front halten. Die waren so der Haken, der Nagel. Und die Amerikaner gingen dann ringsum und kesselten die Deutschen ein. Ja? Und so war hier ein Kessel da. Und so geht es dann immer weiter. Und dann versucht man, die Leute einzukesseln. Das ist eine Art von Kriegsführung. Und das tut der Apostel. Der macht die großen Einkesselungsmanöver. Anders, nicht Einkesselung, sondern mehr Stützpunkte. Ja? Und der Evangelist erobert das Übrige.
Ja, aber wahrscheinlich nicht nur, weil wir sagen, Achtbau und Dienst. Das kann man mit so einem, was Sie bis jetzt gesagt haben,
ja.
Immer diese großen Schritte, da kann man keinen Aufbaudienst in dem Sinne tun und auch Orientierungsdienst auch nicht will. Da muss man doch irgendwo hinbleiben.
Da muss man was?
Irgendwo bleiben. Um Aufbaudienst zu tun und auch Orientierungsdienst zu tun, muss man doch bleiben. Nicht nur diese Schritte tun, sondern auch irgendwo bleiben. Da.
Wie lange?
Das ist dahingestellt, aber bleiben muss man trotzdem.
Ist Paulus geblieben?
Er ist 3 Jahre, vor ihm 2 Jahre.
Ja, und in Thessalonik?
Thessalonik, ja, ein paar Wochen.
Ich weiß nicht genau, es könnte einige Monate sein.
Ja.
Könnte einige Wochen sein.
Oder, also unterschiedlich. Aber
Hat er in Thessalonik Aufbaudienst getan?
Noch ein bisschen mehr.
Hat er es getan, bevor er Briefe schrieb?
Also ich meine schon, dass er einiges die Leute also gelehrt hat, also in den Schriften gelesen hat.
Haben Sie die Thessalonicher Briefe mal aus irgendeinem Anlass studiert?
Ich habe, ja.
Könnten Sie die Thematik angeben der Verkündigung von Paulus bei seinem ersten Besuch in Thessalonik? Vielleicht haben Sie das gehört, nicht festgehalten.
Ja, ich weiß, dass sehr viel Verwirrung da gab es im Blick auf die Zukunft, als Frage. Und
bei seiner ersten, als er dort zum ersten Mal evangelisiert, worüber hat er gesprochen?
Da steht einmal Bekehrung von den, also das
ja.
Bekehrung von den Abgöttern zum lebendigen Gott.
Ja, er hat also Bekehrung gepredigt.
Ja.
Und? Da war eine Hand hinten.
Ich wollte das nur sagen, das hatte ich schon eben gesagt.
Ah ja. Sie?
Im Alten Testament, dass Sie da unterwiesen.
Ja.
Und zu warten auf den Sohn vom Himmel, der bei
Ihnen. Er hat über die Wiederkunft Christi. Ja. Auf an anderen Stellen sagte ich euch nicht, als ich bei euch war. 2. Thessalonicher 2. Ja. Er hat vom Reich Gottes gesprochen. Er hat also schon eine Menge Unterricht gegeben in dieser kurzen Zeit.
Aber anscheinend haben sie das nicht geschnallt, also nicht kapiert, weil, ich meine, Moment, also wenn wir die Thematik von der 2. Kapitel lesen, dann sehen wir, dass diese Gemeinde dort theologische Schwierigkeiten hatten, weil da Dinge entstanden sind, oder Phrasen aufgekommen sind, ich meine, Korinther auch, die Paulus mit den 2 Briefen, die halt eigentlich sehr schnell gefolgt sind.
Ja, wir sind bei einem sehr wichtigen Thema, Das erkennt man vielleicht nicht zuerst, aber was hier gesagt wird, ist sehr wichtig für die Mission, wenn Sie an Mission natürlich interessiert sind. Bitte?
Ja, also dann sehen wir, dass in diese 2 Thessalonicher Briefe, also bezüglich der Zukunft, weil er den auch angesprochen hat,
ja.
Weil da war, also da nicht so kapiert wurde oder missverstanden wurde.
Ja.
Viel.
Mit anderen Worten, er hat nicht genügend gelehrt.
Das zunächst, oder die Leute waren nicht so reif, alles so verstehen, wie er das gemeint hat. Ja.
Warum hat er Thessalonich verlassen?
Er musste das, wegen seinem Leben.
Aha. Und was hat er getan, nachdem er Thessalonich verließ?
Schickte Timotheus hin.
So bald wie möglich hat er Leute zurückgeschickt. Und was schreibt er im Thessalonicher Brief? Er ist in einer Spannung. Haben sie standgehalten? Ich weiß, sie waren in der Verfolgung. Seid ihr treu geblieben? Er wusste, es war unnatürlich, ja?
Ja.
Es war nicht eine natürliche, das heißt, so wie es hätte sein sollen. Mit anderen Worten, er wusste, er war nicht lange genug da gewesen. Und jetzt schickt er einen Vertreter und schreibt Briefe. So bald wie möglich muss hier Aufbaudienst getan werden, ja? Und auch Orientierungsdienst, Korrekturdienst, der gehört eigentlich zusammen in einem gewissen Sinn, Aufbau und Orientierung. Ja?
Aber wenn, meinen Sie also, wenn wir jetzt einen Missionar oder einen Apostel heutzutage
ja.
Irgendwo hingeht, macht zuerst die Arbeit, die Sie ja geschildert haben. Und dann, wenn er irgendwo bleibt, jetzt, ob das 3 oder 5 Jahre sein, in einer Gemeinde, ist es dann Verkehr oder ist es zu legitimieren oder muss er das wie Paulus aus Ferne tun oder andere Leute hinschicken?
Das ist so verschieden wie im Neuen Testament.
Ja.
Es gibt Situationen, wo nicht einmal ein Apostel hingekommen ist und die Leute haben sich bekehrt. Ja? Es gibt Situationen, wo irgendein Christ hingekommen ist und da ist Gemeinde entstanden, vielleicht auch nur durch Schrifttum. Wir wissen es nicht genau, wie die Gemeinde in Rom zum Beispiel entstanden ist. Es gibt nicht, dies ist nicht das einzige Bild, aber wenn wir zuerst einmal ein Bild gewinnen wollen, jeder muss ja ein Modell haben, ein Bild haben von dem, was der Dienst eigentlich ist. Es gibt Variationen, aber dies ist, was ein Missionar im Grunde wissen sollte. Dann gibt es, es kann verschiedene Zeiten geben, wie lange er an einem Ort bleibt. Das kann von den äußeren Verhältnissen abhängig sein, von den politischen, wie in Thessalonich. Das kann von der strategischen Wichtigkeit abhängen, wie in Ephesus oder Korinth. Das kann von der Gemeinde selbst abhängig sein, in wie stark sie reift. In Thessalonich war das also, wäre es notwendig gewesen, noch länger da zu sein, von dem Standpunkt aus.
Aber kann man noch den Unterschied sehen, von Stadium her, also wie weit, ich möchte sagen, Paulus konnte nicht an uns alle ein Vorbild sein, in seiner Arbeit. Ich habe das in der Frage, also ich stelle das in Frage, weil Paulus war in einem Pionierstadium. Und dann insofern ist Paulus ein Vorbild für Leute vielleicht, die eine Pionierarbeit gehen. Aber ich weiß nicht, wie viele von uns hier in eine Pionierarbeit gehen und wie viele von uns in eine allgemeine bestimmte Gemeinde oder Orte gehen, die schon Leute gibt.
Na, dann werden Sie nicht Apostel sein.
Das weiß ich nicht.
Nein, dann werden Sie nicht Apostel sein. Wir sind ja jetzt beim Thema Apostel. Ja,
aber meines Erachtens ist es ausschließlich dann nur Pionierarbeit bei Aposteln. Also nur ein Apostel muss
Nein.
Pionierarbeit machen.
Er muss nicht Pionierarbeit machen.
Ja.
Aber er muss Pionierarbeit tun können.
Ja. War Timotheus auch ein Apostel?
Ja.
Und er war dann als Apostel auch in Ephesus, also längere Zeit?
Ich weiß nicht, er wächst ja in die Arbeit hinein. Zuerst macht er offenbar mehr diakonischen Dienst, er ist ein Helfer, ja?
Ja.
Und er wird da wahrscheinlich in den Dienst hineingewachsen sein. Aber er wird dann später im Thessalonicher Brief Apostel genannt. Er arbeitet zusammen mit Paulus, wo da als Pioniermissionar zusammen gehen sie in diese neuen Gebiete hinein. Ja? Aber es gibt Situationen, zum Beispiel wenn jemand von Ihnen ein Theologe wird, der in der Gemeinde Jesu ein Wort sagen kann mit Autorität, das heißt, er kann hinweisen auf dies und eine Wahrheit, schreibt vielleicht Bücher, ist mehr überregional tätig, dann ist er im biblischen Sinne ein Apostel, weil er nicht nur einer Gemeinde am Ort dient, sondern er dient der Gemeinde Jesu schlechthin, ja, im breiteren Sinne. Das ist auch ein apostolischer Dienst. Er ist nicht Pioniermissionar, aber er weiß, das Wichtige ist, dass er einen Überblick hat. Jeder hat ja seinem Dienst gemäß, den Anforderungen seines Dienstes gemäß, sein Charisma. Der nur an einem Ort dient, der hat eine Gnadengabe für diesen Dienst. Und seine Perspektive ist auch enger. Er hat einen Sinn für Weltmission, aber es liegt ihm nicht so am Herzen, es ist nicht seine Sache, sich mit all den Dingen zu beschäftigen, wie für einen Missionar, der dorthin will, ja? Der muss nicht all die Fakten kennen, wie viele Menschen es in Bangladesch gibt und wie viele noch nicht das Evangelium gehört haben. Ja? Das kann ihm helfen, mal zu animieren, aber er kann unmöglich alles sammeln. Das ist dann der Leute. Aber wer apostolischen Dienst tut für die Gemeinde Jesu, der, oder überhaupt jeder Apostel, der muss den weiteren Blick haben. Ich glaube, das gehört dazu. Er muss, wo immer er dient, er muss aber doch den weiteren Rahmen kennen, geografisch und schriftlich. Eine weitere Schau haben. Ja.